Wir haben heute einen sehr kurzen Abschnitt. Ist halt so im Lukas-Evangelium, manchmal sind die Abschnitte sehr lang, da wird uns eine ganze Geschichte berichtet. So war es letztes Mal, eine sehr bewegende Geschichte. Heute sind es eigentlich nur drei Verse. Ich hätte auch noch das Gleichnis, was Jesus danach nimmt, natürlich dazu nehmen können. Ich wollte es nicht, sondern ich wollte mich heute einfach konzentrieren auf die drei Verse. Lukas Kapitel 8, Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Und es geschah danach, dass er, also Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Soweit für heute. Ihr Lieben, als ich heute Nachmittag noch an der Bibelstunde saß, da schrieb Jochen mir: Kannst du mir kurz sagen, das Thema und worüber du heute sprichst, dann kann ich es weitersenden. Und ich habe dann rübergeschrieben, Lukas 8, 1 bis 3, und dann der Dienst des Sohnes Gottes in seinen Bezugsrahmen. Jochen dachte natürlich, da hat er sich bestimmt verschrieben und hat dann an euch geschrieben, in seinem Bezugsrahmen. Aber es ging mir wirklich darum, einmal verschiedene Bezugsrahmen, also im Plural, in der Mehrzahl, euch heute anhand dieser drei Verse zu zeigen. Wo kann man es lernen, wie wir im Dienst Jesu stehen sollen? Und die Antwort darauf lautet: Nun, indem wir uns das Leben Jesu anschauen und einmal genau darauf achten, wie er Gott dem Vater gedient hat. Und wenn wir uns diesen Dienst anschauen, auch das, was wir hier in diesen drei Versen lesen, dann fällt eigentlich auf, dass Jesus hier auf Erden seinen Dienst tat. Und das geht so völlig gegen den Strich von dem, wie wir uns heute den Dienst und eine möglichst weite Verbreitung des Evangeliums vorstellen. Wer letztes Mal da war, da haben wir uns ganz kurz auch Lukas Kapitel 11 angeschaut. Jesus war eingeladen bei einem Pharisäer zum Essen. Und auch dort, was tat er? Er sagte sehr deutlich, wir kommen darauf ja nochmal genau, sehr deutlich, was über die Pharisäer zu sagen ist. Wir würden sagen, das tut man nicht. Wenn man irgendwo eingeladen ist, dann benimmt man sich höflich, zurückhaltend. Unseren Kindern bringen wir das bei oder versuchen es ihnen zumindest beizubringen, dass wenn sie woanders sind, dann sollen sie sich zurückhaltend benehmen, dann sollen sie auch alles aufessen und sich ordentlich bedanken. Jesus tat das nicht. Und jetzt mal angenommen, wir wären an der Stelle von Jesus. Wir würden hier Gott dem Vater dienen. Würden wir dann auch den Dienst so ausüben, wie Jesus das hier tut? Angenommen, wir hätten einen Plan, um diese Erde zu erretten, das Evangelium bis in die letzten Winkel der Erde zu verbreiten. Ja, Leute, wäre es da nicht naheliegend, erstmal ein Gremium zu bilden? die besten Köpfe zusammenzubringen und erst einmal eine Strategiesitzung abzuhalten. Und wäre es dann nicht wahrscheinlich, dass man auf dieser Strategiesitzung beschließt, also bitteschön nicht in so einen absolut winzigen Punkt des Globus zu gehen wie Galiläa, wer weiß schon, wo das liegt, um die Missionsarbeit zu beginnen, sondern vielleicht gleich in die großen Städte? Würden wir dann eine kleine Gruppe aussondern, die übrigens noch sehr schwankend im Glauben war, und dann bitteschön in einem Umkreis sich aufzuhalten von bestenfalls, Galiläa ist ja nicht größer als 90 Kilometer, oder wie würden wir das machen? Würde man den Missionaren nicht strategisch raten, also geht wenigstens auch mal in andere Länder, wenn ihr schon da seid. Aber außer dass Jesus ein paar Mal so gerade eben über die Grenze gegangen ist, nach Tyrus, nach Sidon, aber dann auch gleich wieder zurück, war er nie im Ausland. Würden wir nicht vielleicht sagen, ihr müsst euch um die intellektuelle Elite der Nation kümmern? Sucht sie, versucht sie zu gewinnen, dann habt ihr die einflussreichen Leute und ihr könnt auf diese Weise vermehrend multiplizieren das Evangelium. Verbringt eure Zeit bitte nicht bei den Armen und schon gar nicht bei den Ausgestoßenen und bei den Niedergeschlagenen und den Leidenden und den Zurückgewiesenen. Beschäftigt euch bitte nicht mit dem, was man unter vorgehaltener Hand dem gesellschaftlichen Abschaum nennt. Ihr Lieben, Jesus war, wenn wir die gesamte Weltgeschichte überblicken, ohne Zweifel die einflussreichste Person. Und er wurde in einem kleinen Dorf im Verborgenen geboren. Er lebte 30 Jahre lang in einem kleinen Dorf und er wanderte dann für den Rest seines relativ kurzen Lebens 3 Jahre, und zwar vor allem in Galiläa. Hin und wieder bei den Festen machte er einmal Abstecher nach Jerusalem, aber dann ging er gleich wieder zurück nach Galiläa. Wundert uns das nicht, überrascht uns das nicht. Wir alle wissen, dass obwohl Jesus nur 3 kurze Jahre im Dienst für Gott verbrachte, er von den Führern seines eigenen Volkes abgelehnt wurde, bis sie ihn dann zu Tode brachten mit Hilfe der Römer. Und doch setzt Jesus in diesen 3 Jahren die mächtigste Kraft der Wahrheit in Gang, die die Welt je gesehen hat. Wie kommt das? Schauen wir mal an, was uns hier in Vers 1 gesagt wird. Es geschah danach, dass Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog. Lukas liefert uns Einblicke in den Dienst von Jesus. Ich erinnere noch einmal an die Begebenheit, die wir vor einer Woche hörten, im Haus des Pharisäers, als die Sünderin da zu ihm kam. Wir haben auch einige mehr Begebenheiten, wie Jesus Dämonen aus Menschen austrieb, heilte, Kranken heilte, den Sohn der Witwe von Nain auferweckte. Diese Geschichten, diese Begebenheiten sind alle bekannt. Er hat auch gepredigt, denken wir an die Bergpredigt, die wir auch hier in Lukas Kapitel 6 lesen. Aber neben diesen, ich sag mal, relativ ausführlichen und ausgiebigen Berichten, wobei es wichtig ist, da wirklich auf die Einzelheiten zu achten, werden uns dann gelegentlich auch im Lukas-Evangelium ganz kurz Dinge zusammengefasst. Schlagen wir dazu mal einige Stellen auf, denn darauf sind wir bis jetzt noch gar nie eingegangen. Die haben wir bis jetzt eigentlich immer so ein bisschen übergangen. Einmal in Lukas Kapitel 4, ab Vers 15 und 16, einfach nur Vers 5, oder lesen wir mal ab Vers 14, um des Zusammenhangs willen. Lukas 4, gerade war die Versuchung geschehen von Jesus, und dann heißt es: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend, und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Nicht, das war ein relativ pauschaler Bericht. Und dann wird uns geschildert über die Verkündigung von Jesus in der Synagoge. Schlagen wir mal ein bisschen weiter auf, Lukas Kapitel 4, gleiches Kapitel. Jesus kommt aus der Synagoge von Nazareth, er geht nach Kapernaum zurück, er treibt dort einen unreinen Geist aus, dann geht er weiter nach Kapernaum, da war ja, lebte seine Schwiegermutter, die Schwiegermutter des Petrus, er heilt sie. Und dann heißt es in Vers 42, als das geschehen war, wiederum sehr pauschal, zusammenfassend. Vers 42, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm, und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Dann heißt es ganz kurz: Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Wie gern würden wir hier mehr hören. Wie gern würden wir mehr wissen, was hat er dort alles verkündet, was hat er noch sonst alles getan in Galiläa. Es wird uns nicht berichtet. Und auch so einen ähnlichen pauschalen Bericht haben wir hier in Lukas Kapitel 8. Es wird uns kein Vorfall berichtet, kein Ereignis, keine Heilung, keine Dämonenaustreibung, auch keine Predigt. Es wird uns eine allgemeine Zusammenfassung über den Dienst Jesu hier auf Erden, dann besonders in Galiläa, geschildert. Und was das Erste, was auffällt, wenn wir uns noch einmal diesen Vers 1 anschauen, das ist die Konzentration nicht auf die Breite, er lief in Galiläa umher, sondern ich sag mal auf die Tiefe. Und das steht auch im Widerspruch zu den heutigen Diensten. Die heutigen Dienste tendieren dazu, auf eine möglichst große und breite Wirkung ausgelegt zu sein. Marketing, kulturrelevant muss es selbstverständlich sein. Niedrigschwellig. Zeit, Geld, Arbeitskraft werden für breit angelegte Strategien und Pläne und Aktivitäten und Kommunikationsstile aufgewendet, investiert und ausgegeben. Und diese zielen in der Regel darauf, so viele Menschen wie möglich, ja, was soll ich sagen, zu beeinflussen. Es geht darum, eine Matrix von Wahrnehmungen zu schaffen, Pläne, Aktivitäten auszuüben, die kulturelle Erwartungen, gefühlte Bedürfnisse hervorrufen und dann natürlich auch flächendeckend sozusagen stillen. In dieser Hinsicht gibt es heutzutage sehr viel Aufwand. Jetzt vergleichen wir das einmal hier mit dem Dienst von Jesus. Der Dienst von Jesus war vor allem nicht komplex. Er zog von Stadt zu Stadt, Er zog von Ort zu Ort. Und er verkündigte immer wieder mehr oder weniger dasselbe. Darauf kommen wir noch. Der Umfang des Dienstes Christi, er ist zunächst einmal von Gott, dem Vater, bestimmt. Jesus hat seinen Dienst, das fällt uns immer wieder auf, nie so konzipiert, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiger Unterschied zur Gegenwart. Da geht es darum, dass man sich in der Gemeinde Gottes wohlfühlt. Ihr Lieben, sowas habe ich noch nie im Neuen Testament gelesen. Nicht, dass das falsch ist, versteht mich nicht falsch. Aber es geht immer im Blick auf die Gemeinde um Dienst. Das Neue Testament spricht von Liebe und das meint immer Hingabe, Opfer. Es meint immer du und es meint keineswegs mich selbst. Johannes schreibt einmal im ersten Johannesbrief, dass die Liebe nicht nur mit Worten ist, sondern auch im Tun. Jesus hat seinen Dienst so konzipiert, dass er Menschen die Wahrheit sagte, nie so, dass er den Menschen entsprach. Christi Dienst stand immer unter der völligen, souveränen Kontrolle von Gott, seinem Vater, und er war immer auf ihn ausgerichtet. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus sogar einmal, Galater 1, Vers 10, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns möglichst unangenehm verhalten sollten in der Gemeinde. Aber es heißt, dass wir auch in der Gemeinde, auch in unserem Dienst, nicht vor Menschen stehen, sondern vor Gott, dem Vater. Diese drei Verse beginnen mit "Und es geschah danach." Es geschah nicht lange nach dem gerade davor aufgezeichneten Vorfall, also dem Abendessen bei Simon, dem Pharisäer, als diese Frau, diese Sünderin zu ihm kam und Jesus salbte, bald danach. Das alles, was wir erfahren nicht, wo das hier stattfindet, genau wann das war, wie lange danach das war. Aber eines ist deutlich, Jesus zog umher. Und damit wird uns hier eine Frage beantwortet. Und das ist die Frage, was veranlasste Jesus eigentlich, umherzuziehen? Und da gibt es nur eine Antwort darauf. Gott, der Vater, war es. Lasst uns dazu mal aufschlagen das Johannesevangelium. Da sagt Jesus das nämlich immer und immer wieder. Johannes Kapitel 5, Vers 30 zunächst einmal. Johannes Kapitel 5, Vers 30. Jesus hatte am Sabbat gerade einen Kranken geheilt. Und dann entwickelt sich eine Konfrontation mit den Juden. Und im Laufe dieses Gespräches, dieser Auseinandersetzung, es war eine Konfrontation, sagt er dann zu ihnen, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, was ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Dadurch, durch den Willen des Vaters, war der Dienst von Jesus Christus beherrscht, bestimmt und damit auch sein Umherziehen in Galiläa. Noch eine Stelle, Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, also zu seinen Jüngern. Er hatte gerade mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen, diese bekannte Geschichte. Und dann heißt es, Jesus spricht zu ihnen, weil sie sich wunderten, dass er gar keinen Hunger hat. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Dadurch wird das Werk Jesu, der Dienst Jesu bestimmt. Und wenn wir noch einmal zurückkommen auf die Frage, mit der wir heute angefangen haben, wie sollen wir dienen, ihr Lieben, dann ist das die erste Antwort. Übrigens ging es nicht nur darum, vor wem wir dienen und dass wir alles, was wir tun, vor dem Angesicht Gottes tun, sondern auch, es ging um den Zeitpunkt. Schlagt mal auf, Johannes Kapitel 7, Vers 30. Johannes 7, Vers 30. Wir lesen einfach den Vers. Johannes 7, Vers 30. Jesus war wieder mal in der Konfrontation mit den Juden. Und da heißt es, da suchten sie ihn zu ergreifen. Wir lesen das immer so, stellt euch mal vor, ihr seid da, alleine gegen einen ganzen Mob. Dann heißt es aber weiter, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Alles geschieht gemäß der Zeit, die Gott, der Herr, bestimmt hat. Und dann Kapitel 8, Vers 20, noch eine Stelle. Jesus hält eine Rede, es geht um das Thema, ich bin das Licht der Welt. Und dann heißt es Vers 20, Johannes 8, Vers 20, diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Das wird sehr genau der Ort angegeben. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und wenn wir einmal unter diesem Aspekt das Johannesevangelium ganz durchlesen, da wird uns immer wieder deutlich, es war seine Stunde noch nicht gekommen, seine Stunde war noch nicht gekommen. In Johannes 13 lesen wir dann, dass seine Stunde gekommen war. Und Jesus selbst sagt es dann auch im hohen priesterlichen Gebet. Aber hier war die Stunde noch nicht reif und Jesus diente weiter und entsprach dem Willen Gottes. Das heißt aber auch, ihr Lieben, dass Jesus sich in seinem Wirken selbst Grenzen setzte. Er tat nicht alles, was ihm einfiel. Es war auch eine Grenze, die sich Jesus setzte im Blick auf das Volk. Jesus selbst ging nur zu den Juden. Und als er dann sogar seine Jünger aussandte, sagte er ihnen ausdrücklich, geht nicht zu den Heiden oder zu den Samaritern, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mal ganz ehrlich, würden wir nicht sagen, wie unstrategisch ist das? Wie unpraktisch? Matthäus Kapitel 10, Vers 5 und Vers 6 steht das. Später dann war es anders. Schlag mal bitte auf Apostelgeschichte 14. Der Apostel Paulus war auf der ersten Missionsreise. Er kommt nach Galatien, also inmitten der, was heute Türkei ist. Und da sagt er, hält er eine Rede. Die Leute wollten ihn da zum Hermes machen, also Barnabas zum Zeus. Und er sagt, Leute, hört bloß auf. Und dann sagt er, Vers 16, Apostelgeschichte 14, Vers 16, in dieser Rede, ich lese mal ab Vers 15 um des Zusammenhangs willen. Ihr Männer, was tut ihr da? Also spricht er da die Leute an, die da ihn da göttlich erheben wollen. Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Und jetzt Vers 16. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Erstaunlich, oder? Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das heißt auch übrigens missionstheologisch, dass wir jedem Menschen, dem wir begegnet, einen Gott verkündigen, der schon in ihr Leben getreten ist. Und zwar dadurch, dass er ihnen Essen und Speise gegeben hat und Trinken. Und auch manchmal Freude in ihr Herz. Ja? Ist kein unbekannter Gott, aber trotzdem, Gott ließ die Heiden bis dahin ihre eigenen Wege gehen. Und jetzt verkündigt er ihnen eben das Evangelium und sendet die Apostel aus. Aber hier, zur Zeit Jesu, war sein Dienst noch beschränkt auf, ich sag mal, die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und sie war noch weiter beschränkt. Jesus sagte einmal, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Buße. Nun, Gerechte gibt es nicht, aber die, die sich als gerecht verstehen. Die Heuchler, die Pharisäer, die Selbstgerechten. Jesus hat eine sehr starke Ausrichtung auf die materiell Armen. Wir hatten das gerade in der Bergpredigt Lukas 6 gelesen. Also auch selbst innerhalb des Volkes Israel gab es immer noch Grenzen. Gott, der Vater, sagte zu ihm, du gehst dorthin, wo ich dir sage, dass du gehen sollst. Und ganz ehrlich, ist das nicht alles gegen unsere Ideen, gegen unsere Vorstellungen, gegen unsere Vorstellungen auch von Strategie und Taktik, Missionstaktik. Jesus hatte hier eine erstaunliche Konzentration. Sie war ausgerichtet auf Gott. Sie war ausgerichtet geografisch. Jesus bewegte sich von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, aber in einem sehr kleinen Zirkel, nicht besonders groß. Lesen wir mal einige Verse, die wir kurz danach lesen. Vers 19, Lukas 8, Vers 19. Da heißt es, es kam aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. So viele Menschen waren es. Aber bitte, nur in Galiläa. Dann nochmal Vers 40, Lukas 8, Vers 40. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten auf ihn. Dann Vers 45. Und Jesus fragte, wer hat euch angerührt? Nee, Moment. Ach so, ja, stimmt. Wer hat euch angerührt? Es geht um die blutflüssige Frau. Als es nun alle bestritten, sprach Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich. Da kann das doch schon mal passieren. Mit anderen Worten, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Aber da war viel Betrieb um Jesus herum. Ja. Wer einmal so durch Basare im Nahen Osten gegangen ist, der weiß, wie es da ein Geschubse und ein Gedrängele gibt. So ungefähr müssen wir uns das hier auch vorstellen. Lukas 8, das Kapitel, ist schon ziemlich am Ende des Dienstes von Jesus. Und manche Kommentatoren sind der Meinung, naja, jetzt konnte Jesus eigentlich nicht mehr in die Synagogen gehen. Er hat nur noch auf großen Plätzen gepredigt. Und zwar vor allem, weil er ausgegrenzt wurde von der Synagoge. Ich bin mir dessen nicht so sicher, ich glaube das auch nicht. Denn Jesus sagte einmal im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 20, da sagt er, ich habe offen zur Welt geredet und ich habe in Synagogen gelehrt. Also bis zum Schluss hat er immer wieder in Synagogen gelehrt. Aber manchmal waren es halt so viele Menschen, dass er draußen verkündet hat. Konzentration auf wenige. Übrigens ist das ja auch bei Paulus zu beobachten. Paulus hat 3 Missionsreisen gemacht. Die 4. war ja eine Reise auf Staatskosten. Was uns da auffällt, ist, dass Paulus immer wieder die gleichen Gemeinden besucht hat. Sie gingen immer ein bisschen weiter. Die 3. Missionsreise war weiter als die 2. und so weiter. Und die 1. natürlich noch geringer. Aber es ging immer wieder in die gleichen Orte hinein. Paulus reiste viel mehr und viel weiter als Jesus, aber auch da eigentlich immer wieder in die gleichen Orte, um die Gemeinden zu bauen und zu stärken, zu gründen, zu festigen. Das ist ein wesentlicher Dienst, eine wesentliche Aufgabe des Dienstes. Aber dann ist noch eine Begrenzung. Nicht nur, dass Jesus völlig abhängig war vom Vater, nicht nur geografisch, sondern auch, was er verkündete. Lesen wir es noch einmal. Vers 1. Es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündete. Es war eine Begrenzung auf ein Thema, das Reich Gottes. Er verkündete. Das Wort, was hier im Griechischen steht, heißt so viel wie proklamierte. Er verkündete es überall. Was? Das Reich Gottes. Er beschäftigte sich mit manchen Fragen nicht. Einmal kam jemand zu Jesus und Jesus wies diesen Mann ab. Schlag mal auf, Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13. Jetzt muss ich mal gucken, wo genau das steht. Lukas Kapitel 12 ist es, Vers 13. Lukas 12, Vers 13, da kommt jemand zu Jesus und sagt, es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Es gibt Fragen, die Jesus abweist. Er war konzentriert, er begrenzte sich auf ein Thema und das war das Reich Gottes. Das verkündete er, das evangelisierte er, wie wir dieses Wort auch übersetzen können. Das lesen wir immer wieder, das Reich Gottes, das verkündete er. Nicht? Matthäus 4, ganz am Anfang seines Dienstes, heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel oder das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und übrigens, das wird immer falsch verstanden, ich glaube, ich hatte es hier schon mal erklärt, ist nahe herbeigekommen, heißt nicht, dass es jetzt nicht da ist. Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Eigentlich, wenn man es ganz wörtlich die Form übersetzen will, heißt es so viel wie, dass das nahe herbeigekommen sein zu seinem Ziel gelangt ist. Ja, das ist die sprachliche Form, die Jesus hier steht. Also es ist jetzt da, das ist gemeint. Es ist jetzt in Jesus Christus da. Himmelreich, Reich Gottes, was ist damit eigentlich gemeint? Was hat er denn eigentlich verkündet? Es gab und gibt über diese Frage dicke, dicke Bücher. Was meint Jesus mit dem Reich Gottes? Was hat er eigentlich darunter verstanden? Es gibt ganz verwegene Theorien. Etwa in der Scofield-Bibel wird eine vertreten, dass Jesus hier irgendwie das 1000-Jahr-Reich oder so anbruchhaft dann verkündet hat. Ich gebe euch mal einen Tipp. Schaut mal selbst hinein, wie Jesus das Reich Gottes verstanden haben wollte. Matthäus Kapitel 19. Schlag das bitte mal auf. Matthäus Kapitel 19. Da war gerade die Begebenheit vom reichen Jüngling, kennen wir. Und da sagt Jesus, ich lese mal ab Vers 21. Wir springen jetzt einfach hinein in diese Geschichte. Und da kommt, achtet mal darauf, da kommt sowohl das Wort Himmelreich als auch Reich Gottes vor. Daran erkennen wir, dass es das Gleiche, dass damit das Gleiche gemeint ist. Und dann wird auch noch erklärt, was dieses Reich Gottes ist. Ich lese mal ab Vers 21. Jesus sprach zu ihm, also zum reichen Jüngling, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, jetzt achten wir mal genau, was er formuliert. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Vers 24. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ja, da sehen wir schon, Himmelreich und Reich Gottes ist dasselbe, das Gleiche. Und jetzt seine Jünger? Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Was ist das Reich Gottes? Es ist nichts anderes als die Rettung, als das Rettungsprogramm Gottes in diese Welt hinein. Es ist die Herrschaft Gottes und damit seine Rettung. Himmelreich, Reich Gottes. Die Jünger hatten es inzwischen kapiert. Die dachten ja auch, und immer wieder dann immer noch, naja, dann wird Gott irgendwie ein Israel aufrichten. Nein, nein. Es geht hier um das Rettungsprogramm Gottes. Er predigte die Rettung. Das ist genau, was es heißt, Reich Gottes, Reich der Himmel. Wie gesagt, man hat viel darüber diskutiert. Wir werden auch noch bei einigen Gleichnissen auf dieses Thema zurückkommen. Aber im Kern geht es immer wieder darum, Gott rettet Menschen. Gott kam in Jesus Christus, er sandte seinen Sohn Jesus Christus, um Menschen aus der Sünde, aus dem Machtbereich der Finsternis zu retten. Das war keine politische Botschaft. Das war auch keine soziale Botschaft. Es war auch übrigens keine naturwissenschaftliche Botschaft. Es war eine Rettungsbotschaft, eine Heilsbotschaft, die Jesus verkündete. Aber, das wollen wir auch nicht vergessen, diese Botschaft vom Reich Gottes, diese Heilsbotschaft, diese Rettungsbotschaft, die hat natürlich politische Dimension, eine politische Dimension gehabt. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen, nicht für nichts. Das hat natürlich auch eine soziale Komponente. Und sie hat selbstverständlich, wir hören es gerade jetzt in den Predigten bei 1. Mose 1, natürlich auch eine naturwissenschaftliche Komponente. Das hat es alles. Und wehe uns, wenn wir diese Bereiche außen vor lassen, wenn wir sagen, na, damit haben wir nichts zu tun. Übrigens noch was, wenn wir schon mal dabei sind, bei der politischen Konzept oder politischen Dimension. Wenn wir danach fragen, wie haben die Reformatoren gedacht, auch im Blick auf den gesamten politischen Bereich. Ich könnte es euch auch aus der Bibel zeigen, aber ich bleibe jetzt mal bei den Reformatoren. Dann war das immer so, dass es für alle Menschen eine Grundlage gibt. Und das sind die 10 Gebote. Und diese gelten sowohl für den Staat als auch für die Gemeinde, als auch für die Kirche. Das ist die Grundlage in jeder Weise. Und das Politische, das ist sozusagen obendrauf gesetzt, wie auch, ich sag mal, das Kirchenrechtliche, wie man gewisse Dinge regelt. Aber die Grundlage war immer die gleiche. Also, um mal konkret zu sagen, Abtreibung ist nicht eigentlich eine politische Frage. Denn es ist eine Frage, die die 10 Gebote anbelangt. Und wenn die 10 Gebote betroffen sind, dann hat selbstverständlich die Kirche, die Gemeinde, hier sehr stark dazu Stellung zu nehmen. Das ist alles verschoben übrigens seit der Französischen Revolution. Aber Euthanasie ist keine politische Frage. Natürlich hat sie viel mit dem zu tun, was in Parlamenten festgelegt wird. Wenn heute bestimmt wird, was eine Ehe ist von Politikern, das ist keine politische Frage. Das ist eine Frage an die 10 Gebote. Was versteht Gott in der Bibel unter Recht, unter Ordnung? Ja, übrigens haben die Reformatoren die 10 Gebote verstanden, auch als sie sprachen in der Regel von Naturrecht oder von Schöpfungsordnungen sprechen wir heute. Das sind keine politischen Fragen. Politische Fragen sind, ich sag mal, ob man die Hauptstadt von Bonn nach Berlin verlegt. Da haben Christen nichts Kluges dazu zu sagen, das können sie halten wie ein Dachdecker. Oder ob man eine Umgehungsstraße rechts oder links herumbaut. Ist auch okay, das sollen die Politiker machen. Oder wie man die Müllabfuhr regelt. Oder wie man den Verkehr regelt oder sonst was. Aber die Grundlage für unser Zusammenleben, sowohl in der Gemeinde als auch im Staat, da haben Christen immer gesagt, sind die 10 Gebote und die dürfen nicht angetastet werden. Und wenn die angetastet werden, dann ist das keine politische Frage mehr. Aber zurück. Es geht um das Reich Gottes und darum um die Heilsbotschaft. Und diese Heilsbotschaft ist im Kern die Botschaft der Errettung. Jesus predigte das Reich Gottes vielfach in Gleichnissen, wie gesagt, wir werden bald noch einige davon hören. Aber das ist die Botschaft, auf die Jesus sich beschränkte oder sagen wir konzentrierte. Weiter, wir sind immer noch in Vers 1. Die 12 Jünger waren mit ihm. Würden wir nicht sagen, das müssten viel mehr sein. Massenweise erst einmal die Leute schulen oder unterrichten, unterweisen oder ihnen verkündigen. Jesus konzentriert sich auf 12 Männer. Wenig, oder? Wo bleibt da die Strategie? Wo bleibt da das, was wir als Missionstaktik verstehen? Ihr Lieben, das ist auch in unserer Gemeinde so. Und ich sage das jetzt einmal mit der wieder anfangenden Kinderarbeit. Wie oft, wie leicht können da auch Leute, die sagen, Mensch, ich will lieber die Predigt hier hören, die Kinder, die haben sowieso gleich wieder vergessen, was ich denen erzählt habe, was bringt es eigentlich, sollen die das doch irgendwie anders machen? Dann erzählst du es ihnen einmal und zweimal und fünfmal und zehnmal. Irgendwann bleibt mal was hängen. Ja? Konzentriert euch darauf. Mütter, die zu Hause bleiben und sich dort um ihre Kinder kümmern, könnte man auch sagen, Mensch, die können doch so viel für die Gesellschaft tun oder so einen großen Beitrag für die Gesellschaft tun. Konzentriert euch. auf eure Kinder. Sie werden es euch einmal danken. Konzentration ist etwas, was wir auch bei Jesus lernen können. Auf wenige. Übrigens, als ich hier die Gemeinde anfing, vor 20 Jahren, oder meine Frau und ich, da musste ich viele Dienste absagen. Ja. 90er Jahren reiste ich sehr viel mehr herum als danach. Ich musste dann sagen, nee, am Sonntag bin ich nicht, stehe ich nicht zur Verfügung, dann bin ich hier. Ist gut. Es ist gut. Diese Konzentration ist nicht etwas Negatives. Paulus schreibt zu an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von vielen Zeugen von mir oder unter vielen Zeugen von mir gelernt hast, das vertraue auch treuen Männern an, die in der Lage sein werden, auch andere zu lehren. Eigentlich sind es immer wenige. Das ist der Multiplikationsprozess, wie das Reich Gottes in diese Welt geht. Bitte versteht das nicht falsch. Es ist gut, dass wir jetzt Livestream haben und so weiter. Aber es darf niemals auf Kosten dessen gehen, was hier vor Ort geschieht. Auch an Schulungen. Vers 2. Nach den 12 Jüngern, wir hatten ja schon mal ausführlich darüber gesprochen, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen kürzer. Kapitel 8, Vers 2, dort heißt es, und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, dann werden sie aufgezählt, dienten ihm, dienten Jesus. Ihr Lieben, das lesen wir. Wir müssen mal verstehen, was das für ein Faustschlag war. Die Rabbinen jener Zeit waren der Ansicht, also Frauen sind überhaupt nicht lernfähig. Jedenfalls nicht für geistliche Dinge. Das hat gar keinen Zweck, denen irgendwas beizubringen. Und übrigens nicht nur die Rabbiner waren der Meinung, auch die griechischen Philosophen, Sokrates war der Meinung, Aristoteles, Demosthenes vertrat die Meinung, auch etwa zur Zeit Jesu in der sogenannten Gruppierung von Qumran, die sich also in der Nähe vom Toten Meer damals versammelt hatte, eine mehr asketische Gemeinschaft des Judentums. Manche meinen, dass sie identisch waren mit den Essenern, aber das ist nicht so klar. Da gab es eine sehr geringe Meinung von Frauen. Jesus war hier anders. Er spricht nicht nur davon, dass die 12 bei ihm waren, sondern auch, dass Frauen um ihn herum waren. Und sie dienten ihm mit ihrem Vermögen. Kommen wir gleich drauf. Es werden hier drei Frauen genannt. Zum einen ist das Maria Magdalena. Maria Magdalena begegnet uns öfters im Neuen Testament. Sie begegnet uns am Kreuz, als Jesus gekreuzigt wird. Sie begegnet uns davor, als Jesus gesalbt wurde. Zu seinem Tod, seine Todessalbung. Sie begegnet uns dann auch bei seiner Beerdigung und auch bei seiner Auferstehung. Maria Magdalena wird sie deswegen genannt, weil sie aus Magdala kam. Das ist ein Ort in der Nähe vom See Genezareth. Und ihr Lieben, schaut euch mal genau an, was hier über diese Frau gesagt ist. Manche übrigens identifizieren sie mit der Sünderin von Lukas 7, aber das ist ja unwahrscheinlich, dass sie eine Prostituierte war. Aber es war etwas anderes, was von Bedeutung war. Und das ist, sie war von Dämonen besessen. Ihr Zustand war schrecklich. Sie verkehrte im Wahnsinn, sie verkehrte in einem, ja, ich sag mal, absolut hoffnungslosen Zustand und selbstverständlich wollte man nichts mit ihr zu tun haben. Es war auch die Hilflosigkeit, ihres Zustandes, die kennzeichnend war für diese Frau. Und diese Frau, sie wurde erlöst. Sie wurde erkauft. Sie wurde aus dem Machtbereich der Finsternis erkauft. Schlagt dazu mal einige Bibelstellen auf. Ich möchte euch diesen Aspekt unserer Errettung, unserer Erlösung heute einmal zeigen. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Da betet die Gemeinde, übrigens im Himmel, an und sie sagt Folgendes. Wir wollen uns jetzt nur diesen einen Vers anschauen und nur ein Wort. Da heißt es, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Dieses Wort, um dieses Wort geht mir, erkauft. Mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Erkauft. Hier steht im Griechischen ein Wort, das meint so viel, also ich sage mal das Wort, aber das sagt euch nicht viel, agorazo. Und das meint eigentlich das Loskaufen eines Sklaven, der wurde da auf dem Marktplatz hingestellt und wurde dann eben losgekauft. Genau dieses Wort steht hier. Aus dem Machtbereich der Finsternis heraus erkauft. Ein anderes Wort, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, bitte schlagt's mal auf. Ein wunderbares Wort. Dort lesen wir, spricht Petrus über die Christen dort in Kleinasien, die Jesus nie gesehen hatten. Und er sagt, denn ihr wisst ja, wissen wir das, was? Dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ihr seid losgekauft. Das Wort im Griechischen steht lytro, herausgekauft, herauserlöst aus der Gefangenschaft, aus dem Kerker, in dem ihr euch vorher befandet. Und zwar durch ein Lösegeld. Und dieses Lösegeld ist nicht Silber, Gold, sondern es ist das teure, es ist das kostbare Blut Christi. Und genau das geschah hier mit Maria Magdalena. Sie erlebte den Frieden des Herrn dadurch. Und sie folgte Jesus danach. Sie folgte Jesus nach und sie diente ihm auch mit ihren Finanzen. Übrigens, wie viel Geld wir geben, ist nicht eine materielle Frage, sondern ist auch eine geistliche Frage, wie viel Geld wir für das Reich Gottes geben. Wir sagen immer, naja, das hat, ist was Materielles. Nee, ist was Geistliches. Lest mal 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9. Paulus sagt sogar, es ist eine Gnade, Geld zu geben. Eine Gnade, wir verstehen das nicht so, oder? Aber der Apostel sagt das so. Diese Frau, diese Maria Magdalena, sie begegnet uns ja am Grab. Sie weinte, weil sie dachte, naja, die haben Jesus irgendwie verschleppt. Vielleicht weiß der Gärtner, wo Jesus jetzt ist. Und dann kam sie zu diesem sogenannten Gärtner und Jesus sagt nur ein Wort zu ihr, Maria. Und dann erkannte sie, dass es der Herr ist. Sie war die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. Dann lesen wir von einer Johanna. eine ganz andere Frau, aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht. Es heißt hier in Vers 3, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Was war sie also? Sie war hoch situiert, sie war, ich sag mal, die Frau des Managers vom Schloss oder von der Burg von Herodes. Sie war die Frau eines Prokuristen, sie hatte Geld. Auch sie folgte Jesus nach. Und wenn ihr nochmal eine Stelle dazu aufschlagen wollt, Lukas Kapitel 24. Das ist nach der Auferstehung, also nach der Kreuzigung und dann nach der Auferstehung Jesu. Dann kommen ja an diesem ersten Tag der Woche Frauen zu dem Grab. Und sie wollten eigentlich Jesus noch salben. Sie hatten keine Zeit, das zu machen am Karfreitag, weil der Sabbat, der Festsabbat, unmittelbar bevorsteht. Und dann kamen sie zu dem Grab und da begegnen ihnen die Engel. Interessant. Und die sprechen mit ihnen und da heißt es, ich lese mal ab Vers 8 jetzt. Und da erinnerten diese Frauen sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Und jetzt wird aufgezählt, wer das war. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna, also diese Johanna, die Frau des Chusa, und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Diese Johanna, sie gehörte zu den ersten Zeugen der Auferstehung Christi. Und dann wird uns noch von einer dritten Frau hier berichtet, und zwar von der Susanna. Von der wissen wir nichts mehr. Das ist die einzige Erwähnung. Vielleicht war sie bekannt, denn sonst wäre es sinnlos gewesen, warum Lukas sie nennt, noch in der frühen Kirche. Wir selbst heute wissen nichts mehr über sie. Sie kommt auch nirgendwo im Neuen Testament noch weiter vor. Aber diese drei Frauen, sie dienten Jesus, wie es hier heißt, mit ihrer Habe, mit ihrem Vermögen, mit dem, was sie hatten. Sie dienten materiell, sie dienten mit Geld. Wir wissen, dass die Jünger einen Geldbeutel hatten, ein gemeinsames Geldkonto sozusagen, würden wir heute sagen. Der Schatzmeister war Judas Iskariot. Sonst hatten sie nichts. Jesus sagte einmal, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Sie waren auf Beiträge auch immer wieder angewiesen, die kamen, und ganz offensichtlich auch von diesen Frauen. Sie dienten, sie halfen Jesus und seinen Jüngern auch mit ihren Gaben. Ihr Lieben, das heißt auch für uns, dass wir durchaus dem Reich Gottes auch dadurch dienen können, dass wir Geld geben. Ich kenne keine Missionsgesellschaft, der es wirklich gut geht. Wirklich nicht. Ich habe es wohl schon mal erzählt, ich erzähle es gerne nochmal. Man denkt ja vielleicht, naja, Missionare, die fahren in die Welt, sehen die Welt und es muss abenteuerlich sein. Wir es haben uns mal erzählt, als sie nach einigen Wochen, da mussten sie aus dem Land raus, dann wieder zurückkamen, sie mussten ihr Visum verlängern lassen, kamen sie zurück, schlossen die Tür auf und sie hörten nur noch ein riesiges Geraschel. Woher? Weil die ganzen Ratten sich plötzlich alle verzogen. Und dann weiß man, wie die Leute leben. Abenteuer ist da nicht so viel, sondern das ist vielfach ein großer Verzicht auf den Komfort, der für uns hier ganz selbstverständlich ist. Denken wir an sie, auch finanziell. im Dienst des Erlösers. So habe ich diese Verse überschrieben. Es geht zunächst einmal um den Dienst Jesu hier selbst. Aber in vieler Hinsicht ist das ein Vorbild. Ist das ein Vorbild für uns, für unseren Dienst. Konzentration. Konzentration nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Konzentration nicht so sehr auf die Breite, sondern auf die Tiefe. Und Konzentration auf eine Botschaft, das Reich Gottes. Und Jesus schulte seine Jünger in dieser Hinsicht immer mehr. Wir werden gleich vieles über die Psalmen, über die Gleichnisse, von den Gleichnissen noch hören. Aber auch Paulus immer wieder in die gleichen Orte. War das strategisch klug? Ja, ja. Und davon können wir bis zum heutigen Tag lernen. Und alle Dienste benötigen wir nicht nur die der Zwölf, sondern auch von Frauen, die aus völlig unterschiedlicher Situation kamen.